Ja, allein wenn man die Treue Gottes sieht, dann wird es einem auch bewusst, wie wunderbar der Herr ist, wie groß er ist und wie gut es auch ist, ihm zu danken. Lasst uns zunächst den Psalm 92 miteinander aufschlagen. Psalm 92. Auch dieser Psalmschreiber kommt zu einer Erkenntnis, dass es gut ist, dem Herrn zu danken. Psalm 92. Das heißt hier ein Psalmlied für den Sabbattag. Also das wollte der Psalmschreiber besonders für den Sabbat herausheben, für den Ruhetag. Und er sagt hier in Vers 2 und folgende: Gut ist dem Herrn zu danken und zu singen deinem Namen, du Höchster, des Morgens deine Gnade, des Nachts deine Treue zu verkündigen, auf der zehnseitigen Laute und dem Psalter zum Harfenspiel. Denn du hast mich erfreut, o Herr, durch dein Tun. Und ich rühme die Werke deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sehr tief. Ein unvernünftiger Mensch erkennt das nicht und ein Tor beachtet es nicht. Wenn die Gottlosen grünen wie das Gras und alle Übeltäter blühen, so ist's nur, damit sie für immer vertilgt werden. Du aber, Herr, bist auf ewig erhaben. Denn siehe, Herr, deine Feinde kommen um, alle Übeltäter werden zerstreut werden. Aber mein Horn erhöhst du wie das eines Büffels. Ich werde übergossen mit frischem Öl, und mein Auge wird seine Lust sehen an denen, die mir auflauern. Und mein Ohr wird seine Lust hören an den Bösen, die sich wider mich erheben. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftig und frisch, zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist, mein Fels, und dass nichts Verkehrtes an ihm ist. Oh, das ist wunderbar, wie dieser Psalmist das hier beschreibt, wie gut es ist, dem Herrn zu danken. Und deshalb auch unser heutiges Thema: Gut ist's, dem Herrn zu danken. Und ich habe mich da mal ein bisschen in die Welt hinein bewegt, und zwar in eine Schlagzeile der Fokus-Ausgabe. Und zwar war das im September 2014 zu lesen. Dort hieß es in einem Artikel: Die Energiequellen ihrer inneren Stärke, Doppelpunkt, Dankbarkeit. Die Energiequellen ihrer inneren Stärke, Doppelpunkt, Dankbarkeit. Seien Sie dankbar für Ihr Leben, dann relativieren sich auch Niederlagen. So war die Überschrift, und dann hieß es in diesem Bericht weiter: Dankbar sein für das Hier und Jetzt, das ist eines der ältesten Rezepte für Glück. Was die Glücksforschung heute wissentlich untersucht, das wissen wir längst aus dem Alltag. Eine der wirksamsten Methoden, die inneren Kräfte zu mobilisieren, ist dankbar zu sein. Was die Psychologie als Stärke und Ressource bezeichnet, das gilt in den verschiedenen Kulturen und Religionen schon lange als Tugend, die leider viel zu oft unserem Optimierungswahn zum Opfer fällt. Weiter heißt es: Es geht um das Bewusstsein dafür, wie gut es das Leben mit uns meint und wie glücklich wir uns schätzen können. Dankbarkeit ist eine Orientierung auf das Gute im Leben. Egal, wie viele Schwierigkeiten wir gerade erleben, ob wir gerade enttäuscht werden oder etwas anders als erwartet läuft, wir können für das Schöne und Angenehme im Leben, das es trotzdem immer gibt, dankbar sein. Voraussetzung und Ergebnis ist die Konzentration auf die Gegenwart, auf das, was ist. Wir spekulieren weniger, und das erleichtert wiederum die Dankbarkeit. Dankbarkeit verhindert und heilt negative Gefühle, denn sie werden ausgeglichen ersetzt oder finden erst gar nicht statt. Dankbarkeit verändert unsere Wahrnehmung und lenkt den Blick auf das Positive, wofür wir dann wieder dankbar sind. Ja, doch damit noch nicht genug mit diesem Artikel, es geht noch weiter. Dann heißt es, Dankbarkeit und Resilienz fördern die Gesundheit. Erstaunlich. Wir sind stressresistenter, heißt es dann weiter, weil wir schwierige Situationen in einen größeren Rahmen einzuordnen und damit zu relativieren verstehen. Dadurch können wir uns auch schneller erholen. Dankbarkeit fördert also die Resilienz. Und Resilienz zu erleben, macht dankbar. Beides führt zu besserer Gesundheit. Stärkt das Immunsystem. Schmerzen werden weniger stark wahrgenommen. Der Blutdruck sinkt. Und der Schlaf verbessert sich. Im Zusammenhang mit dem Sinn der Ressourcen ist festzuhalten, dass dankbare Menschen auch hilfreiche Menschen sind. Die Freude über das, was uns Gutes widerfährt, erhöht die Bereitschaft, selbst Gutes zu tun. Und anschließend heißt es dann, sind Sie dankbar? Fragezeichen. Und dann kommen noch viele Erklärungen dazu, praktische Tipps, wie man dankbar werden kann, wie man das einüben kann. Da geht es dann allerdings auch ins Psychologische. Da möchte ich abschließen mit der Sache. Als ich diesen Bericht gelesen hatte, da dachte ich, wie reich bist du? Wie reich sind wir als Kinder des lebendigen Gottes? Wie reich sind wir in Gott und in seinem Wort beschenkt? Zum einen haben wir eine ganz klare Anleitung in Gottes Wort. Da brauchen wir gar nicht viel darüber nachdenken. Nämlich, dass wir Gott gegenüber alle Zeit dankbar sein sollen. Das wissen wir zum Beispiel aus Epheser 5, Vers 20. Und saget alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Oder wie wir es erst jetzt im Brief an die Kolosser angesehen hatten, worin es heißt, Kolosser 1, Vers 10. Wer mit aufschlagen möchte, kann das gerne tun. Kolosser 1, Vers 10. bis 12 allerdings, da heißt es, damit ihr des Herrn würdig wandelt, zu allem Wohlgefallen, in allem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt nach der Macht seiner Herrlichkeit zu aller Standhaftigkeit und Geduld, mit Freuden dankbar dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Ein langer oder lange verschachtelte Sätze. Aber hier kommt es so mittendrin zum Ausdruck, wenn wir in der Kenntnis Gottes wachsen und wenn wir des Herrn würdig wandeln und wenn wir immer mehr von ihm mit aller Kraft gestärkt nach der Macht seiner Herrlichkeit und so weiter im Glauben stehen und in aller Geduld, da können wir dem Vater mit Freuden dankbar sein. Es macht wirklich Freude, wenn man sieht, wer Gott ist und was Gott tut, und dass wir auch zu ihm gehören. Und liebe Freunde und Geschwister, wie groß ist das Staunen und die Freude, allein wenn man erst einmal so ein wenig von demjenigen erkennt, an den wir glauben. Wenn man erst einmal ein klein wenig davon erkennt, wer Jesus Christus eigentlich ist. Haben wir es erst neulich wieder gehabt in den Predigten. Ich denke, wir haben ihn noch lange nicht erkannt, wie er ist. Wie groß er ist, wie herrlich, wie wunderbar. Wie es dann in Vers 13 bis 17 heißt, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, welcher das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Kreatur. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Mit Sicherheit hört ihr jetzt diese Textstelle am dritten Mal an verschiedenen Sonntagen hintereinander. Aber ich würde es gerne nochmals drei Sonntage tun. Es wäre mir nicht leid, immer diese Verse zu lesen. Denn es ist so wunderbar, das zu lesen und das zu erkennen und darüber sich Gedanken zu machen, durch wen alles entstanden ist. Und es ist so wunderbar zu wissen, wer der Schöpfer aller Dinge ist. Es ist so wunderbar zu wissen, wer die Macht über alles hat. Es ist so wunderbar zu wissen, durch wen eigentlich alles besteht. Alles diesen Bestand hat, diesen Zyklus, diesen Ablauf auch hat, durch was die Welt bestehen kann. Und liebe Freunde, Geschwister, so ist es genauso wunderbar zu wissen, wem eigentlich all unser Dank gehört und gebührt. Nämlich allein ihm, der nicht nur alles erschaffen hat, sondern auch der für dich und für mich sich auch selbst am Kreuz hingegeben hat, der für dich und für mich auch das Lamm geworden ist, der sein teures und kostbares Blut für dich und für mich am Kreuzestamm von Golgatha vergossen hat, damit wir jetzt mit ihm so wunderbar verbunden sein können und in Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm haben können. Was ist dagegen die ganze Unwissenheit der Menschen draußen? Wenn wir den Bericht von vorher betrachten oder uns Gedanken darüber machen, so hat man zwar erkannt, und vor allem hier die Psychologie hat hier erkannt, dass Dankbarkeit grundlegend positiv für den Menschen ist. Wow, ist das eine Erkenntnis. Doch es geht nicht einmal aus diesem Bericht hervor, wem jetzt eigentlich dieser Dank gehört. Wenn ich jetzt dankbar sein soll, wem soll ich diesen Dank bringen? Das wissen die Menschen draußen nicht. Und wisst ihr, das ist ein enormes Problem. Wenn ich nämlich Gott nicht anerkenne, oder wenn ich sage, es gibt keinen Gott womöglich, oder wenn ich ihn nicht als Schöpfer anerkenne, wenn ich sage, es ist alles aus Zufall entstanden, wisst ihr was? Dann weiß ich letztendlich nicht einmal, wem ich überhaupt meinen Dank bringen soll. Das ist ein Problem. Ich möchte dankbar sein, aber ich weiß nicht, wohin mit diesem Dank. Das ist erstaunlich und sehr, sehr tragisch. Es ist schon hochinteressant, was die Psychologie heute mühevoll alles herausfindet. Ja, und vieles können wir in diesem Artikel auch tatsächlich unterstreichen und befürworten. Der Mensch, der wird sehr viel Positives erleben, wenn er im Leben dankbar ist. Gut so, kann man nur unterstreichen. Doch letztendlich muss ich auch wissen, wo denn eigentlich mein Dank hingehen soll. Ich soll dankbar sein, aber wohin mit dem Dank? Ich kann den Dank ja auch dem Guten im Leben zuschreiben, aber der verpufft irgendwo in der Luft oder ich weiß nicht. Ist so nichtssagend, wenn ich meinen Dank dem Guten im Leben zuschreibe. Dann ist das wirklich zu wenig. Oder wenn ich es einfach einer positiven Kraft oder womöglich der Mutter Natur zuschreibe, wie das heute vielfach getan wird. Ja, wir müssen unserer Mutter Natur dankbar sein. Was für ein Blödsinn. Wenn der Mensch nicht mehr weiß, wer Gott ist, wenn der Mensch von Gott nichts wissen will, dann verpufft der Dank irgendwo. Er kriegt zwar trotzdem von Gott eine positive Einstellung, das ist dann noch von Gott gewirkt, aber er weiß nicht einmal, wo der Dank hingeht. Und genau an solchen Dingen erkennen wir, was du und ich für reich beschenkte Leute sind, indem wir Gott erkennen durften, ihn in Wahrheit erkennen durften, und indem wir seine Lebensanleitung haben, sein Wort haben. Das ist uns oft gar nicht bewusst, das ist uns oft so selbstverständlich, dass wir seine Anleitung haben, dass wir sein Wort haben. Es scheint uns oft so für selbstverständlich, was jetzt zum Beispiel die Psychologie erst über Jahre Forschung mühsam erarbeiten muss. Und dann schreiben sie große Artikel, was sie doch für tolle Erkenntnisse haben. Dabei ist es für die Bibel eine Selbstverständlichkeit, was die Psychologie erforscht. Nun, heute möchten wir unserem Herrn und Gott besonders unseren Dank in Bezug auf die Ernte und Nahrungsmittel darbringen. Wir haben schon gebetet vorhin, wir haben schon ihn besungen mit Liedern und das ist schön, wenn man das auch mal tun kann. Wobei wir prinzipiell, wie ich schon in der Leitung gesagt habe, solch einen besonderen äußeren Anlass oder solch einen Erntedankgottesdienst gar nicht bräuchten. Wir bräuchten jetzt auch nicht unbedingt hier einen Tisch, wo alles schön geschmückt und mit Früchten aufgestellt ist. Bräuchten wir prinzipiell nicht. Denn Gottes Wort fordert uns ja tagtäglich auf, ihm von Herzen dankbar zu sein. Für Gott ist es nicht wichtig, wie der äußere Rahmen so aussieht. Das ist nicht so entscheidend. Aber er sieht auf das Innere. Er sieht auf unser Herz. Wie sieht es da aus? Und Gottes Wort fordert uns eben auch dazu auf, wie wir es vorhin schon hatten, für alles dankbar zu sein. Heute möchten wir ganz besonders für Nahrung und die Dinge dankbar sein, die wir täglich in Gebrauch nehmen dürfen. Aber prinzipiell fordert uns Gottes Wort dazu auf, für alles dankbar zu sein. Und das Tag für Tag, dass wir unseren Herrn preisen, ihm danken, ihn ehren und ihn immer wieder auch in den Dingen, die wir in Anspruch nehmen, erkennen. Und wenn es heißt, wir sollen für alles dankbar sein, dann können das auch Dinge sein, die wir nicht richtig verstehen. Wir können sagen, Herr, ich danke dir, dass es so ist, aber ich verstehe es zwar nicht, aber ich danke dir trotzdem, dass du es in der Hand hast. Es können auch Nöte sein, durch die uns der Herr hindurchführt. Nöte, in denen er uns wieder mehr zu sich hinzieht und durch die er uns auch durchbringt. Zum Beispiel wie bei dem Sohn, der neu den Führerschein hatte. Es war sehr schön, der Sohn wurde 18 und hatte nach Ach und Krach den Führerschein bestanden, gerade so durchgekommen. Und er freute sich riesig darüber, endlich habe ich den Führerschein. Und jetzt durfte er natürlich auch fahren. Und bereits am Sonntag wollten ihn die Eltern belohnen und haben ihm gesagt, du darfst uns heute in den Gottesdienst fahren. Boah, jetzt darf der Sohn sich ins Steuer setzen. Zum ersten Mal die Eltern fahren. Und der Sohn sagte später selbst, mein Fahrstil, der war wirklich grausam. Der war wirklich schlecht. Dann am Ziel angekommen, wahrscheinlich vor der Gemeinde, hörte er die Mutter laut stöhnen und sagen, ich danke dir. Der Sohn sagte, gerne Mama. Und sagte Mutter, ich habe nicht dir gedankt, sondern dem Vater im Himmel, dass wir jetzt heil angekommen sind. Aber wahrscheinlich wurde das Herz der Mutter in dieser Zeit näher zum Vater im Himmel hingezogen. So kann es auch gehen. So kann man dem Herrn auch Dankbarkeit bringen, weil der Herr einen durch Nöte hindurchführt. Zudem hatten wir in der letzten Predigt auch ein gewisses Geheimnis miteinander betrachtet, nämlich ein Geheimnis unter den Völkern. Und wie heißt dieses Geheimnis unter den Völkern? Wir haben ja gerade den Kolosserbrief noch aufgeschlagen, hier in Vers 27. Kleine Wiederholung, das Geheimnis heißt Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, ein Geheimnis unter den Völkern. Das heißt, Jesus Christus hat durch den Heiligen Geist Wohnung in dir und mir genommen. Und das ist schon für die Außenstehenden ein besonderes Geheimnis. Im hohen priesterlichen Gebet sagte Herr Jesus, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, auf dass die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Dieses in Christus zu sein, das wird auch da in wunderbarer Weise sichtbar. Jesus in dir und in mir. Ich weiß nicht, ob wir das jemals so ganz erfassen. Aber es ist wahr. Es ist Realität. Und diese Realität, sie wird immer bleiben, weil es Gottes Wort so sagt. Als du den Herrn Jesus in dein Leben eingeladen hast, als du begonnen hast, an ihn zu glauben, als du dich zu ihm gewendet hast, dich zu ihm bekehrt hast, da ist er in dein Herz gekommen. Der Apostel Paulus fragt an anderer Stelle, oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, welchen ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst angehöret? 1. Korinther 6, Vers 19. Oh ja, es ist wahr. Gott wohnt in uns. Gott hat Wohnung in uns genommen. Das ist Realität. Aber auf der anderen Seite auch eine ganz, ganz heilige Angelegenheit. Doch worauf ich jetzt hinaus will, das ist jetzt, dass dieser große Herr und Gott in dein und mein Herz eingezogen ist. Der die ganze Welt mit all ihrer Fülle erschaffen hat und durch den auch alles besteht, der ist jetzt auch in dein und in mein Herz gekommen. Das heißt auch unter anderem, du bist nie wieder allein. Du bist nie wieder allein. Wenn ein Kind Gottes sagt, ich bin immer nur allein, das stimmt nicht, das ist deine Lüge. Du bist nie mehr allein. Vielleicht von Menschen allein gelassen, ja, aber Gott ist immer bei dir. Denn Gott wohnt in dir. Egal, wo du auch immer hingehst, er ist immer da. Er ist immer gegenwärtig. Und du trägst ihn immer mit dir. Das heißt aber auf der anderen Seite auch nicht, dass er alles mitmacht und dass er alles duldet. Das ist eben die Konsequenz der Heiligkeit darin. Aber weißt du, du brauchst nicht zu warten, bis er mal irgendwann Zeit für dich hat oder bis er irgendwann mal Sprechstunde für dich hat, sondern du kannst ja jederzeit mit ihm kommunizieren. Du kannst es mit dem Mund tun, du kannst es mit deiner Zunge tun, mit ihm reden. Du kannst dich niederknien und er sieht deine innere Haltung, wie du zu ihm stehst, obwohl er selber in dir wohnt. Und auf der anderen Seite kannst du das auch im Inneren deines Herzens tun. Du kannst ihm innerlich danken und preisen, so oft du willst. Und dazu weiß er auch deine innersten und geheimsten Gedanken und Motive. Vor ihm ist nichts verborgen. Und so weiß er auch ganz genau, ob du ihm gegenüber innerlich auch alle Zeit dankbar bist oder nicht. Man kann auch am Mittagessen äußerlich danken, vielleicht vor anderen, und es innerlich gar nicht zu meinen. Oh, ist das ein frommer Mensch. Oder wie es die Pharisäer auf der Straße getan haben. Beachtlich, der dankt. Das ist gut und kann auch ein gutes Zeugnis sein, aber es kann auch Heuchelei sein. Es kommt nicht immer auf die innere Einstellung drauf an. Ich kann auch genauso Messer und Gabel zur Hand nehmen und dem Herrn innerlich danken und er hat den Dank genauso. Ist auch möglich. Immer die Frage, wie wir das zum Ausdruck bringen. Darum ist es auch nicht ganz so entscheidend, ob wir einen äußerlichen Erntedankgottesdienst abhalten. Es ist nicht entscheidend, ob hier jetzt viele Früchte sind und ob wir hier jetzt feierlich versammelt sind. Das ist nicht so entscheidend. Denn Gott sieht immer auf die inneren Werte. Er weiß, wie es in deinem und meinem Herzen aussieht. Er will heute nicht nur einen äußeren Erntedank. Er will auch nicht nur unsere äußere Dankbarkeit, sondern er will jeden Tag aufs Neue deine und meine innere Dankbarkeit. Und das nicht nur für Ernte, wobei man da auch ganz besonders auch dafür dankbar sein kann, natürlich auch vor jeder Mahlzeit oder nach der Mahlzeit. Aber nicht nur für das, sondern schließlich für alles. Doch liebe Geschwister, auch äußere Dinge, wie jetzt heute der Erntedank, können auch für uns gute Hilfsmittel sein. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir es so machen, um uns wieder eben neu daran zu erinnern, was wir täglich an Nahrung und anderen Dingen aus seiner Hand in Gebrauch nehmen dürfen. Und wenn man hier so einen Tisch aufgebaut hat, ist es eine schöne Sache, sich dessen wieder gegenwärtig zu werden. Es einfach mal so im Gottesdienst bewusst wieder vor Augen zu halten. Wir bringen diese Lebensmittel ja jetzt nicht als Opfer vor Gott und sagen, Herr, bitte, das bringen jetzt wir vor dich. Es wäre wahrscheinlich eher ein Opfer, wenn wir jetzt dann Obdachlose aufsuchen würden oder arme und hilfsbedürftige Menschen oder Flüchtlinge oder sonst jemand und diese Dinge an sie weitergeben würden. Das wäre vielleicht eher ein Opfer. Und dann das vielleicht noch im großen Stil. Nicht nur so ein Pfund Bananen, sondern wirklich auch eine ganze Kiste mal oder wirklich auch diesbezüglich richtige Opfer bringen. Das heute ist mehr oder weniger als Dekoration gedacht, um uns wieder neu darüber bewusst zu werden, was übers Jahr so alles an Lebensmittel oder was wir übers Jahr alles so als Lebensmittel in Gebrauch nehmen. Und letztendlich ist es ja nur eine kleine Auswahl von vielem, obwohl es schon ziemlich viel ist, was hier vorne steht. Und es ist gut, solche Dinge wieder zu sehen, um auch innerlich wieder mehr dankbar zu werden, um sich darüber neu bewusst zu werden. Wenn wir heute in den Supermarkt gehen und da in den Gemüsestand oder in den Obststand hineinsehen oder Brot und Milchstand und was es alles gibt, Kühltheken, da finden wir weit mehr, als wie jetzt hier vorne aufgetischt ist. Aber ich bin fest davon überzeugt, wir nehmen es gar nicht so bewusst wahr, als wenn wir es heute hier vorne aufgetischt haben. Wir werden ja heute im Supermarkt von einer Vielzahl an Lebensmitteln beinahe überfordert. Ja, wir werden fast erschlagen von der Auswahl, die uns dabei aufgezeigt wird. Und was soll ich denn jetzt da nehmen? Ist das da richtig oder das? Und da ist ein bisschen mehr von dem drin und dort ist ein bisschen mehr von jenem. Und es ist unbegreiflich. All die Pflanzen, das Obst, das Gemüse, der Salat, das Getreide und vieles andere. Es muss ja schließlich auch angebaut werden. Es muss bearbeitet werden. Es muss gegossen oder auch klimatisiert werden, gejätet oder auch gedüngt werden, bis dann irgendwann geerntet werden kann und dann auch vermarktet. Ich persönlich habe immer wieder großen Respekt, wenn ich gerade vor so Obst- oder Gemüsenständen stehe oder dann vorbeigehe. Und es schießt mir irgendwie immer wieder neu ins Gedächtnis. Mei, was steckt da alles in Arbeit drin? Muss man also immer wieder drüber staunen. Was steckt da alles in Arbeit drin? Allein schon, wenn man denkt an 2 Kilo Kartoffeln. Was steckt da Mühe und Arbeit drin? Oder im Getreide, oder im Salat, im Mehl. Und wie Gott in allem das Wachstum geschenkt hat und das Gedeihen. Das ist einfach gewaltig, es ist umwerfend. Und jeder, der schon in dem Garten was herangezogen hat oder auch auf dem Balkon sogar, der weiß, wie mühevoll und zeitintensiv so etwas sein kann. Und letztendlich ist am Ende doch alles von Gott abhängig. Nur er ist es, der Gelingen, Wachstum und Gedeihen schenken kann. Nur ist es, der auch die Sonne und den Regen, ja, das Klima in seiner Hand hält. Und so haben wir es auch in Kolosser 1, Vers 17 gelesen. Und alles besteht in ihm. Wenn er es nicht schenken würde, dann würden wir überhaupt nichts zustande bringen. Es würde keine Frucht geben. Und wenn wir das alles betrachten, so ist es eben auch sehr gut, wenn wir ihm für all das, was er in diesen und anderen Dingen schenkt, das Lob, den Dank, den Preis und den Ruhm darbringen. Es ist wirklich großartig. Psalm 22, Vers 23 sagt, so will ich deinen Ruhm erzählen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Ja, und so ähnlich halten wir es heute auch in der Gemeinde. So will ich deinen Ruhm erzählen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Oder Psalm 35, Vers 8 sagt, ich will dir danken in der großen Gemeinde, unter zahlreichem Volk will ich dich rühmen. Ja, es gefällt unserem Herrn und Gott, wenn wir ihn mitten in der Gemeinde rühmen, wenn wir ihm mitten in der Gemeinde unseren Dank darbringen und wenn wir ihn mitten in der Gemeinde erheben. Nicht umsonst tun wir er das auch hier im Gottesdienst mit gemeinsamen Liedern und in unseren gemeinsamen Gebeten, aber auch zum Beispiel, wenn wir gemeinsam an seinem Tisch versammelt sind, im Abendmahl. Wir danken ihm für das, was er getan hat für uns und was er tut. Wir preisen ihn und wir erheben seinen Namen. Und Gott will inmitten seiner Gemeinde angebetet und verehrt werden. Und allein schon das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum sich die Gemeinde des lebendigen Gottes regelmäßig versammeln soll. Um den Herrn und Gott, um deinen Herrn und Gott zu erheben und ihn zu preisen. Was ist es, wenn ich zu Hause im Bildschirm sitze und eine Predigt anschaue, die in Hamburg oder sonst wo läuft und sage, aha, alles schön interessant, aber ich bin nicht inmitten der Gemeinde und erhebe seinen Namen und preise ihn. Es wird keine Gebetsgemeinschaft auf dem Sofa stattfinden. Es werden auch keine gemeinsamen Lieder gesungen. Man holt es vielleicht mal hervor und singt mal ein Lied mit. Aber das ist nicht inmitten der Gemeinde. Gott will inmitten seiner Gemeinde gepriesen und erhebt werden. Überlegen wir mal, selbst der Herr Jesus hatte, nachdem er mit den Jüngern das Abendmahl gefeiert hatte, gemeinsam mit seinen Jüngern Gott erhoben und ihn gepriesen. Sie hatten gemeinsam einen Lobgesang gesungen. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Heißt es zum Beispiel in Matthäus 26, Vers 30. Nach dem Abendmahl gemeinsam Gott erhoben im Lobgesang. Und obwohl der Herr Jesus hier auf Erden in menschlicher Gestalt war, so war er dennoch wahre Gott. Und obwohl er uns auch an verschiedenen Stellen dazu aufruft, auch den himmlischen Vater zu bitten, zum Beispiel, gib uns heute unser tägliches Brot, nach Matthäus 6, Vers 11. Oder bittet, so werdet ihr nehmen, auf dass eure Freude völlig werde, Johannes 16, Vers 4. Und viele andere Stellen. So zeigt er uns auch selbst allen Dank gegenüber dem Vater. Und das unter anderem auch beim Essen. Jesus ist unser höchstes Vorbild. Was hatte er zum Beispiel getan, als er das Abendmahl eingesetzt hatte? Er hatte dem himmlischen Vater für das Brot und für den Kelch gedankt. Wir hören es jedes Mal im Abendmahl neu. Und er nahm das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Zuerst hatte der Jesus dem himmlischen Vater gedankt. Und er nahm den Kelch, dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinket alle daraus. Matthäus 26, Vers 27. Oder gehen wir in eine andere Situation. Gehen wir zu der Speisung der 5000. Es waren 5000 Menschen draußen auf dem Felde versammelt und es heißt, ohne Frauen und ohne Kinder. Die waren noch nicht mitgerechnet. Also wenn es hier heißt, 5000 ohne Frauen und Kinder, dann müssen wir mindestens von 10.000 bis 15.000 Menschen ausgehen, die da versammelt waren. In Matthäus 14, Vers 19 lesen wir, und er befahl dem Volk, sich an das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf, dankte, brach und gab den Jüngern die Brote, und die Jünger aber gaben sie dem Volk. Jesus nahm das Brot und dankte dem himmlischen Vater dafür. Wenn er das so getan hat, liebe Geschwister, wie viel mehr sollten wir dem himmlischen Vater für unser tägliches Essen und für die Nahrungsmittel danken? Und gerade an dieser Stelle hier bei der Speisung der 5000, da sehen wir auch, wie der himmlische Vater Dank auch in Segen verwandelt kann. Aus Dank wird Segen. Er kann nämlich aus dem Wenigen, das wir haben, sehr, sehr viel machen. Er kann aus deinen und meinen 5 Broten, aus deinen und meinen 2 Fischen Großes hervorbringen. Glaubst du das? Ja, Gottes Vorratskammern sind unerschöpflich. Doch was müssen wir tun? Wir müssen das Wenige, das wir haben, zu ihm bringen, ihm dafür danken. Wir müssen ihm für das danken, was wir zur Verfügung haben. Wie es der Psalmschreiber sagt, gut ist es, dem Herrn zu danken. Und Jesus sagte anschließend zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Aber wie? Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Das bringt doch nichts für so eine Menschenmasse. Aber nachdem der Herr dafür gedankt hatte, gab es den Jüngern und sie haben ausgeteilt und sie haben ausgeteilt und sie haben ausgeteilt und sie haben ausgeteilt. Und merkwürdigerweise, alle wurden satt. Alle wurden satt. Von 5 Broten und 2 Fischen. 10.000 bis 15.000 Menschen. Was haben wir für einen großen Gott, der Dank in Segen verwandeln kann? Er ist hoch zu loben und ihm ist sehr zu danken. Gut ist es, dem Herrn zu danken. Tue das, so oft du nur kannst. Lobe ihn, preise ihn, danke ihn, ihm. Ähnlich wie es der Psalm 34, Vers 2 sagt, ich will den Herrn alle Zeit preisen. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Oder Psalm 92, Vers 2, gut ist dem Herrn zu danken und zu singen deinem Namen, du Höchster. Und das eben nicht nur für Nahrung und Kleidung, sondern auch für alles. Auch, wie ich schon angesprochen habe, für Umstände, die wir womöglich nicht verstehen. Denn gerade Umstände, die wir nicht verstehen oder Dinge, wo wir meinen, wir hätten einen Mangel, da meinen wir oft, wir hätten allen Grund, jetzt eben nicht dankbar zu sein. Na, vielleicht da ein bisschen rummurren und dort ein bisschen rummeckern. Und wir wissen alle, was das Gegenteil von Loben und Danken ist. Was ist denn das Gegenteil? Das direkte Gegenteil ist Undank. Murren, Klagen und Unzufriedenheit. Ja, war ganz nett, aber dies und jenes. Und wisst ihr, eigentlich gibt es vor Gott nichts Schlimmeres, als wenn man ihm gegenüber so oft murrend ist, nörgelnd ist, unzufrieden ist und undankbar ist. Denn wohin zieht eigentlich all das Murren, Meckern, Nörgeln, Undankbarkeit, Unzufriedenheit? Zieht das nach oben? Nein, das geht abwärts. Das geht nach unten. Ihr kennt ja diese wahrheitsgetreue Aussage. Und das stimmt auch. Danken schützt vor Wanken. Und Loben zieht nach oben. Da ist ein richtiger Sog drin. Da geht's nach oben. Undank dagegen zieht nach unten. Und Undank steckt auch schnell andere an zum Negativen. Undank steckt andere an, Gott zu verunehren. Und schließlich tun wir noch etwas. Mit Nörgeln, Murren, Undank betrüben wir schließlich auch den Heiligen Geist. Und in einer Gemeinschaft von Heiligen dämpfen wir auch den Heiligen Geist Gottes. Er kann nicht zur Auswirkung kommen. Hierzu eine Begebenheit aus einem Märchen. Ich bin normal kein Märchenerzähler, aber es ist einfach eine frei erfundene Geschichte. Und das ist ganz kurz. Und diese ganz kurz frei erfundene Geschichte oder Märchen heißt der ewig unzufriedene Bauer. Der ewig unzufriedene Bauer. Ein Bauersmann mühte sich mit Pflügen ab und er schalt regelmäßig über seinen steinigen Acker. Da kam ein fremder, geheimnisvoller Wanderer daher und suchte diesen Bauer zufriedenzustellen. Er nahm ihm den Pflug aus der Hand und zog die schönsten, geraden Furchen. Und dann schaut der Bauer so zu. Wäre schon recht, meinte der Bauer, aber jetzt fehlt mir das Saatkorn. Dann sagt der Wanderer, hier ist lauter erlesener Samen, den bekommst du von mir. Und im Nu war der Samen ausgestreut. Schaut der Bauer wieder, hier ist lauter erlesener Samen, aber jetzt wird die Saat vom Regen verderbt werden und die Sonne wird die Saat verbrennen. Nun, da sind zwei Schachteln, sagte der Fremde. Eine mit Regen und eine mit Sonnenwärme. Da könnt ihr nach Belieben abwechseln. Wirklich stand dann auch das Korn zur Erntezeit prachtvoll da. Der Fremde kam wieder und fragte den Bauern, seid ihr jetzt zufrieden? Ach, was? Lautete die Antwort. Wenn es so viel Frucht gibt, dann gilt sie letztendlich auch nichts. Aber schaut mal, in euren Augen sind ja lauter Goldkörner, sagte der Fremdling. Und zerrieb einige Körner und blies die Spreu weg, und gediegenes Gold glänzte in seiner Hand. Der Bauer staunte nicht schlecht. Aber dann sagte er, Wie wird mich da der Goldkäufer beschummeln, wenn ich das Gold einwechseln will? Zufrieden war er immer noch nicht. Und er wird es auch nie werden, heißt am Ende dieses Märchens, weil er das Gute nie wahrnimmt, sondern mit Undankbarkeit und Unzufriedenheit reagiert. Armer, unzufriedener Bauer. Ja, so kann es laufen, auch im ganzen Leben. Das erinnert mich auch an eine wahre Begebenheit eines Bauern, wahrscheinlich auf der Schwäbischen Alb bei der Kartoffelernte. In früheren Jahren, als es noch kleinere landwirtschaftliche Betriebe gab, war ein Bauer mit der Kartoffelernte beschäftigt. Ganz wunderschöne Ernte gab es. Er grub die schönsten Kartoffeln aus, wahrscheinlich hier jetzt von Hand. Und dann kam ein Nachbar auf dem Weg vorbei und blieb bewundert stehen und rief diesem Bauern zu und sagte: Hey, das ist schon ein Segen in diesem Jahr, das zu sehen, wie viele Kartoffeln es gibt und wie groß die Kartoffeln sind. Aber der Bauer blieb stehen, machte ein missmutiges Gesicht und kratzte sich an der Mütze und sagte: Ja, ja, die Kartoffeln sind schon groß, aber... Dann fragte der, wo vorbeiging: Ja, was aber? Was gibt es denn davon aber? Der Bauer sagte: Ja, sieh mal, es gibt nur lauter große Kartoffeln und die kleinen fehlen mir. Und womit soll ich dann meine Säue fett füttern, wenn doch die kleinen Kartoffeln fehlen? So ist es oft bei uns Menschen. Vieles, was sie von ihrem Herrn und Gott bekommen, das passt ihnen einfach nicht. Wenn es zu kleine Kartoffeln sind, ist nichts recht. Wenn es zu große Kartoffeln sind, dann haben wir auch irgendwas zu meckern. Oder wenn es zu viel Ernte ist, dann haben wir womöglich zu viel zu tun oder der Preis fällt, irgendwas. Und wenn schon von Gott alles wunderbar gemacht ist und die Ernte wirklich reichlich ausfällt, so sucht man wiederum einen Grund zur Unzufriedenheit zu finden. Ach, das macht mich jetzt auch nicht glücklich. Da heißt das dann so oft: Ja, schon, aber. Hast du dich auch schon dabei erwischt? Anstatt zu sagen: Ich preise dich, Vater im Himmel, dass du mich so reich beschenkt hast. Es ist eine Freude. Und wenn man Gott gegenüber so dankbar ist, wisst ihr, was dann geschieht? Dann wird das Herz auch tatsächlich mit Freude erfüllt. Denn Dankbarkeit führt zur Freude in Gott. Und liebe Freunde, Geschwister, das bezieht sich nicht nur auf Erzeugnisse in der Landwirtschaft oder auf Nahrungsmittel. Nein, das bezieht sich auf alles, was Gott in unserem Leben tut. Wenn man dann sagt: Ja, schon, aber, und dann passt irgendwie wieder was nicht. Gott kann manchmal tun, was er will. Er kann die erstaunlichsten Dinge tun in deinem und meinem Leben. Wir sagen: Ja, schon, aber. Das ist schon fast gotteslästerlich auf Dauer. Das bezieht sich auch hier in der Gemeinde. Wenn Gott Großes tut in der Gemeinde und wir jammern nur herum. Wohl können wir unserem Herrn und Gott kaum mehr Unehre bereiten, wenn wir an allem herumnörgeln und mit nichts zufrieden sind und meinen, es muss alles so sein, wie wir es gerade mal denken. Das heißt letztendlich, dass man Gott und sein Tun nicht wirklich anerkennt. Ähnlich wie die Israeliten in der Wüstenwanderung, an welchen Gott letztendlich kein Wohlgefallen mehr hatte. Warum? Weil sie ständig am Murren waren. So warnt uns sogar der Apostel Paulus im Neuen Testament, dass wir nicht dasselbe tun. 1. Korinther 10, Vers 10: Murret auch nicht, wie etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Allein hier kann man erkennen, dass Murren nach unten zieht, Undankbarkeit nach unten zieht. Es geht nicht hoch, sondern es geht runter. Vorsicht, das ist eine Rutschbahn. Und dass uns Unzufriedenheit in große Gefahr bringen kann. Und dabei beweisen es heute schon die Psychologen, wie anfangs erwähnt, die nicht einmal Gott kennen, wie positiv sich Dankbarkeit in unserem Leben aufwirkt. Es erhebt den Menschen. Es erfüllt ihn, es macht ihm Freude. Und liebe Geschwister, wie dumm muss man da als Kind Gottes sein, wenn man sich gegen vieles sträubt, was Gott auf einen zukommen lässt. Wie dumm muss man da sein, um gegen ihn, den Geber aller Dinge, immer wieder zu nörgeln und rebellieren. Vielleicht hilft uns heute Morgen Erntedank neu dazu, den ganz, ganz hohen Wert der Dankbarkeit zu erkennen. Nicht nur heute Morgen in diesem Gottesdienst, sondern im ganzen Leben. Den Dank für deine und meine persönliche Erlösung und Wiedergeburt. Den Dank für sein kostbares und heiliges, ewiges Wort. Den Dank, den wir haben in Christus, oder den Sieg, den wir in Christus haben. Den Dank für alle seine geistlichen Segnungen, die wir empfangen haben. Den Dank für seine wunderbare Schöpfung, für das ganze Universum und alles, was darin wächst und gedeiht. Den Dank für den Frieden und Freiheit in unserem Land. Den Dank für die reiche Versorgung in unserem Land. Den Dank für alles, was er in unserem Leben tut. Den Dank für alles, was er in deiner Familie, falls du eine hast, tut. Den Dank für die Gemeinde und für alles, was er hier tut. Den Dank für die Geschwister in deiner Gemeinde und für vieles, vieles mehr. Vieles von diesen Dingen haben wir auf unserem monatlichen Gebetszettel vom Gebetsabend aufgelistet. Doch es sind lediglich nur ein paar Stichpunkte, die sich im persönlichen Gebetsleben auch ganz anders beschreiben lassen. Noch vieles, vieles könnte man hinzufügen. Vielleicht fällt es dir manches Mal auch etwas schwer, für so vieles dankbar zu sein. Vielleicht möchtest du tatsächlich manches Mal viel lieber etwas jammern. Deine Erschwernisse vor den Herrn bringen. Deine Sorgen und deinen Kummer vor den Herrn bringen. Und da möchte ich dir an dieser Stelle auch sagen, ja, das ist auch dran, das darfst du auch tun. Doch vergiss es darin nie, in allem, was du dem Herrn bringst, Danksagung zu bringen. Gottes Wort sagt in Philipper 4, Vers 6, sorget um nichts, sondern in allem lasse durch Gebet und Flehen mit was eure Anliegen vor Gott bringen. Mit Danksagung. Ganz, ganz wichtig. Du darfst deine Anliegen, deine Sorgen und Nöte vor ihn bringen, ja. Aber vergiss niemals darin die Danksagung. Mit Danksagung heißt es hier. Bringe deine Anliegen vor den Herrn und vergiss nie die Danksagung darin. Nun, ich möchte zum Schluss kommen. Unser heutiges Thema hatte geheißen, gut ist's, dem Herrn zu danken. Als erstes hatten wir erkannt, dass unser Herr Jesus so groß ist und nicht auf äußeren Dank angewiesen ist, sondern in unserem Herzen wohnt. Vieles kommt auf die Dankbarkeit im Herzen an. Als zweites hatten wir uns vor Augen gehalten, dass es gut ist, einen Erntedank-Gottesdienst zu haben, damit wir all diese Dinge vielleicht wieder neu vor Augen haben, worin wir von uns im Herrn täglich versorgt werden und damit wir ihm vielleicht wieder besser danken können. Und dass wir das auch ganz speziell in der Gemeinde tun, um Gott in der Gemeinde für all diese Dinge zu danken. Als drittes hatten wir uns jetzt kurz mit der Negativseite beschäftigt, nämlich mit Murren und Undankbarkeit, was wir hoffentlich auch nicht im Vordergrund haben, das wäre sonst schlimm. Aber wenn wir heute wieder neu erkannt haben, wie sehr unser Herr und Gott unsere beständige Dankbarkeit haben möchte und wie viel Segen auf Dankbarkeit liegt. Und wenn wir ihm deshalb auch wieder ganz neu für all das dankbar sind, was wir an ihm haben und was er uns gibt, auch an Dingen, die wir verstehen oder nicht verstehen, wenn wir ihm dafür wieder dankbar sein können, dann hat die Predigt heute und Erntedank ihren Zweck erfüllt. Ich möchte schließen mit Psalm 92, Vers 2. Gut ist es, dem Herrn zu danken und zu singen deinem Namen, du Höchster. Amen. Beten wir. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auch solche Einblicke heute wieder betrachten durften. Wir danken dir, dass wir dich preisen dürfen, dass wir dich besingen dürfen, dass wir dir danken dürfen inmitten der Gemeinde. Auch wenn wir heute wiederum nur wenige sind, so nimmst du den Dank auch von wenigen. Und du freust dich über jeden Einzelnen, der ein dankbares Herz hat. Und das nicht nur heute, wenn wir solch einen besonderen Gottesdienst haben und ganz besonders auf Erntedank bedacht sind, sondern Herr, dass wir uns jeden Tag, Herr, uns freuen und dankbar sind an dem, was du tust. Dass wir dankbar sind an deinem Heil und dass wir deine Kinder sein dürfen. Dass wir dankbar sind für deine Verheißungen und dass du deine Verheißungen auch in uns erfüllen möchtest und es auch tust. Wir möchten dir so sehr danken, dass wir, Herr, mit dir leben dürfen. Und dass wir erkennen dürfen, dass uns Dankbarkeit so sehr zu dir hinzieht und uns negatives Reden oder Nörgeln und Murren so schnell auch runterzieht, weg von dir. Und wir möchten auch diesbezüglich um Vergebung bitten, wo wir dazu auch schon geneigt waren oder es auch getan haben und dir keine Ehre bereitet haben. Hilf du jedem Einzelnen von uns, ein demütiges Herz vor dir zu haben, uns immer wieder neu vor dir zu demütigen und Herr, dich zu preisen, deinen Namen zu erheben und zu erkennen, es ist gut, dem Herrn zu danken und dir zu Lob singen, du Höchster. Wir preisen dich im Namen Jesu. Amen.